Ich stand wie immer auf um 8 und machte, was man dann so tut. Beim Frühstück habe ich noch gedacht, ich fühle mich irgendwie nicht gut. Meine Frau rief, red dir bloß nichts ein, und sah mir lächelnd ins Gesicht. Das ist ein kleines Unwohlsein, Erschöpfung, davon stirbt man nicht. Ich schob das Ganze auf den Föhn und legte mich ein Stündchen hin. Ich zögerte, zum Arzt zu gehen, obwohl ich sonst nicht ängstlich bin. Ich war mein Leben lang nie krank, mir half sonst immer Aspirin. Ich wandere viel, bin rank und schlank, kein Alkohol, kein Nikotin. Da sorgt man vor, tut, was man kann. Es ist schon bittere Ironie. Man liest davon und denkt sich dann, sowas widerfährt mir nie. Meine Mutter sagte noch, Kind, es wird alles wieder gut. Dein Großvater lebt immer noch. Kopf hoch, verliere jetzt nicht den Mut. Ich bin, weiß Gott, nicht zimperlich und Selbstmitleid ist nichts für mich. Aber warum gerade ich? Ich frage mich, warum gerade ich? Also ich kann nicht so schön dichten. Es war Hermann van Veen, hat ein Lied geschrieben, muss so in den 80ern gewesen sein, und aus diesem Lied ist der Text. Ja, dann gehen wir doch zum Arzt, weil es irgendwie nicht anders geht. Und dann ist sie da, die Diagnose. Krebs, AIDS oder Multiple Sklerose oder was auch immer. Wir wissen schon, dass wir krank werden können. Ich denke, jeder hier im Raum war schon mal in seinem Leben krank. Aber die meisten machen die Erfahrung, das geht vorbei. Der gebrochene Arm, die Magenverstimmung, die Erkältung, der Kopfschmerz. Solche Erkrankungen sind unangenehm, aber wir können doch irgendwie damit leben. Anders sieht das aus, wenn die Diagnose härter ist. Wenn vielleicht die Krankheit lebensbedrohlich ist oder vielleicht sogar unheilbar. Wenn der Arzt uns mitteilt, dass der Krebs schon so weit fortgeschritten ist, dass er nichts mehr tun kann. Wenn wir nur noch wenige Monate zu leben haben. Dann tauchen sie auf, die Fragen nach dem Warum. Warum gerade ich? Warum gerade jetzt? Ich hatte doch noch so viele Pläne für dieses Jahr. Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Ach ja, ich hätte mich besser ernähren sollen. Nicht so fett, nicht so üppig, weniger Alkohol. Und mehr Bewegung wäre auch gut gewesen. Aber da fällt mir ein, mein Nachbar, er ist letztes Jahr gestorben. Ein sportlicher Typ, so in den 30ern, war eigentlich fit. Fit wie ein Turnschuh, wie man so schön sagt. Wenn wir uns in der Welt umschauen und die Augen nicht verschließen, dann sehen wir das. Alter, Krankheit und Tod. Und nicht nur das. Wir sehen arme Menschen, reiche Menschen, Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen leben, vielleicht in der Wüste oder im Eis. Aber auch Menschen, die in angenehmen Verhältnissen leben, im Wohlstand, in einer guten Klimazone. Der offensichtliche Unterschied von Glück und Leid, von Wohlstand und Armut, Erfolg und Misserfolg hat die Menschen schon immer bewegt und auch dazu gebracht, die Fragen nach den Ursachen zu stellen. Und wenn wir fragen, warum gerade ich, ist das auch immer eine Frage nach der eigenen Verantwortung an dem, was mir passiert. Was habe ich getan oder nicht getan? Welche Bedeutung hat das eigene Handeln? Indische Denker und westliche Philosophen haben versucht, den Wert der Handlungen, also guter wie schlechter Handlungen, zu erforschen. Es ging darum herauszufinden, wie die Ereignisse, die uns im Leben widerfahren, mit unseren eigenen Handlungen verbunden sind. Und im Ergebnis sind sich fast alle einig. Es gibt eine ethische Basis für die Bewertung von Handeln. Also es existiert ein Zusammenhang zwischen dem, was wir als Menschen erleben und dem, was wir tun. Der Unterschied zwischen den verschiedenen religiösen und philosophischen Richtungen besteht in der Erklärung, die sie für diese Zusammenhänge haben. Eine Ausnahme bilden bei den indischen Schulen zumindest die Charvaka-Materialisten. Die Materialisten lehnen jede moralische Verantwortung für begangene Taten ab. Der Grundsatz lautet, die Materie ist die letzte Realität, ob belebt oder unbelebt, und alles ist ein Ergebnis der Materie. Und Vergnügen und Sinnesfreuden sind das einzige Ziel des Menschen. Die Aussage der Materialisten lautet, ist der Körper erst verbrannt, wie soll es da eine Wiederkehr geben? Darum lebe glücklich, solange du lebendig bist, trinke, geh und erfreue dich daran. Und die ist ein Genussgetränk in Indien. Und eine ähnliche Auffassung hat auch der griechische Philosoph Epikur vertreten. Und ich glaube, diese Auffassung ist heute auch weit verbreitet, die materialistische Auffassung. Und Karma im Sinne einer ethischen Relevanz bildet die Basis aller anderen Religionen. Es gibt aber Unterschiede in den Richtungen. Die einen glauben an die Existenz einer unsterblichen Seele, die im Bezug zu einer Autorität steht. Und die anderen lehnen das Konzept einer Seele ab und sehen Karma als ein Gesetz auf psychologischer Grundlage, ohne eine Autorität. Also es gibt die theistische und die nicht-theistische Richtung oder den Standpunkt. Und ein weiterer Unterschied besteht darin, ob die jeweilige Richtung an Wiedergeburt glaubt oder nicht. Ob man die Möglichkeit von Wiedergeburt ausschließt. Also die theistischen Religionen glauben an einen Gott als moralischen Maßstab und Richter. Im Hinduismus sorgt die Autorität Brahman dafür, dass wir die Früchte unserer Taten ernten. Die hinduistischen Religionen glauben an die Existenz einer festen, unveränderlichen Seele, diese wandert von Existenz zu Existenz, sodass wir die Folgen unserer Taten nicht nur in diesem, sondern auch in einer anderen Existenz, in einem anderen Leben erfahren können. Und nach hinduistischer Vorstellung ist es so, dass durch ethisch vollkommenes Handeln man sich aus diesem Kreislauf befreien kann, sozusagen seine Seele befreien kann. Bei den Christen, Muslimen und Juden ist das etwas anders. Die glauben auch an eine unsterbliche Seele und an die Vergeltung der Taten durch einen Gott. Sie lehnen aber die Vorstellung einer Wiedergeburt ab. Also das Schicksal der Seele nach dem Tod richtet sich nach den Taten des Menschen in diesem Leben. Und diese Taten bestimmen letztendlich sozusagen den Rest der Ewigkeit, den die Seele noch existiert. Die Seele kann in der Hölle schmoren oder im Paradies verweilen. Und Befreiung und Neuanfang gibt es dann bei den Christen mit der Auferstehung. Also alle Religionen haben, mit Ausnahme der Materialisten, die Vorstellung gemeinsam, dass diese Existenz, in der wir uns jetzt befinden, nicht alles ist. Irgendwie geht es weiter. Entweder durch Wiedergeburt oder die Seele existiert halt ohne Körper weiter, was ja faktisch auch eine Art von Wiedergeburt ist. Und im letzten Fall ist die Existenz als Mensch einmalig und einzigartig.